Live after Lehramt.
Und mit all diesen Disclaimern im Hinterkopf wirst du jetzt eine Reihe von Kommentaren hören, die berichten von körperlicher Gewalt, verbaler Gewalt, psychischer Gewalt, Gewalt durch den Dienstherren, alles Mögliche. Also Trigger Warning, wenn du das hier nicht hören möchtest, weil du vielleicht selber solche Erfahrungen gemacht hast und dich das wieder zurückwirft in dieses Erleben, dann solltest du hier vielleicht die Folge abschalten.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich mich dem Thema Gewalterfahrungen von Lehrkräften an Schulen widmen und der Frage, inwiefern das eigentlich zu Ausstiegsbestrebungen aus dem Beruf beiträgt. Hintergrund ist zum einen ein jetzt gar nicht mehr so aktueller Anlass. Mittlerweile ist das schon wieder kalter Kaffee, nämlich der Schulradar von der Robert-Bosch-Stiftung. Der wurde Ende April veröffentlicht. Naja, ganz kalter Kaffee ist es jetzt wieder auch nicht, ne? Aber da war eine der großen Schlagzeilen, die durch die Presse ging: Jede zweite Lehrkraft beobachtet Gewalt an der eigenen Schule. Das war natürlich die Schlagzeile. Da wurde natürlich in dem Barometer ganz, ganz viel abgefragt und ermittelt, aber das war offensichtlich die presseträchtigste Mitteilung. Und so nehme ich das auch wahr, wenn ich Presseanfragen bekomme, da sind immer mal wieder ganz gezielte Anfragen dabei, ob ich oder meine KundInnen Gewalt an Schulen erleben, denn das würde doch sicher dazu beitragen, zu diesem Verlassen des Lehrberufs, also zugrunde liegt die Annahme, wenn man aus so einem Beruf geht, dann doch bestimmt, weil man was Krasses erlebt hat, weil man vielleicht einen gewalttätigen Übergriff erlebt hat. Und ich bin da immer sehr vorsichtig, dieses Thema zu bedienen. Denn ja, natürlich, das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Es gibt ganz sicherlich viele Gewalterfahrungen und der Schulradar oder Schulbarometer hat es ja auch gezeigt. Jede zweite Lehrkraft beobachtet Gewalt an der eigenen Schule. Ob das aber jetzt so zum Verlassen des Lehrberufs beiträgt, da würde ich sagen, das spielt eine untergeordnete Rolle. Das schwingt vielleicht hier und da mit und kann durchaus auch als Katalysator wirken. Aber dass man jetzt explizit wegen einer Gewalterfahrung oder gehäufter Gewalterfahrungen geht, das würde ich zumindest nicht als Regel bezeichnen. Aber selbstverständlich passiert das. So, dieses Schulbarometer war für mich also mal wieder Anlass, mich mit dem Thema gedanklich auseinanderzusetzen. Und dann hat mich diese Zahl doch überrascht. Jede zweite Lehrkraft beobachtet Gewalt an der eigenen Schule. Und dann dachte ich, oh, saß ich eigentlich so im Elfenbeinturm als Lehrerin an meinem Gymnasium, an meinem gut bürgerlichen Gymnasium, und da hast du vielleicht sogar schon direkt die Antwort. Ich war vielleicht auch einfach an einer Schule und einem Standort, wo Gewalt nicht so an der Tagesordnung ist. Und vielleicht müsste man sich zuallererst mal mit dem Gewaltbegriff beschäftigen, bevor man sich mit den Erfahrungen befasst. Und hier liegt vielleicht auch schon der Grund für meine bisherige Unterschätzung des Themas, weil ich mit einem sehr engen Gewaltbegriff gearbeitet habe bisher, obwohl mir vollkommen klar ist, Gewalt ist nicht nur körperliche Gewalt, also physische Angriffe, Schlagen, Treten, Schubsen, Verletzungen oder gar Waffen mit in die Schule bringen oder sogar noch anwenden. Das wäre so das Bild, was ich als erstes im Kopf habe. Aber Gewalt ist natürlich viel mehr. Und ich nehme es schon mal vorweg. Eure Rückmeldungen zu diesem Thema haben das auch aufgezeigt. Denn ich habe das zum Anlass genommen und habe mal in meiner Instagram-Community rumgefragt. Sagt mal Leute, habe ich da so eine verzerrte Wahrnehmung? Ich bin auch schon seit 10 Jahren raus. Ich bin halt auch Gymnasiallehrerin an einem gutbürgerlichen Gymnasium gewesen. Klar, viele Kundinnen und Kunden tragen mir ihre Stories aus dem Alltag zu, aber dass es jetzt ausschließlich um das Thema Gewalt geht beim Verlassen des Lehrberufs, würde ich jetzt nicht so sehen. Also, liebe Insta-Community, berichtet mir doch mal von dem Stellenwert, den Gewalt in deinem täglichen Arbeitserleben spielt und auch den Stellenwert, den es in deinen Überlegungen einnimmt, den Lehrberuf zu verlassen oder eben auch nicht. Und da habe ich zahlreiche Rückmeldungen zu bekommen, für die ich sehr dankbar bin. Überhaupt habe ich eine sehr mitteilungsfreudige Followerschaft und da werde ich zukünftig in diesem Podcast auch sicherlich noch mehr aus den Vollen schöpfen und euch hier eine Stimme verleihen. Genau, und da waren natürlich die ganze Bandbreite von körperlicher Gewalt, verbaler Gewalt, sozialer Gewalt wie Mobben, Ausgrenzen, Cybermobbing, sexualisierte Gewalt natürlich auch, psychische Gewalt, also Machtmissbrauch, Manipulation bis hin zu Rassismus, Diskriminierung und Gewalt an Lehrern durch Vorgesetzte und psychische Gewalt in Form von Machtausübung durch Dienstherren oder durch Fachleiter. Es war alles dabei und es hat mir nochmal so ins Bewusstsein gehoben, okay, wenn die Hälfte der Lehrkräfte in dieser Studie sagt, sie erleben Gewalt, dann deckt das natürlich nicht nur das körperliche Spektrum ab, sondern alles, was ich hier gerade aufgezählt habe. Eine weitere große Schlagzeile, die aus dieser Veröffentlichung des Schulbarometers hervorging, war: Jeder vierte Lehrer denkt ans Aufhören. Andersherum, 75% aller Lehrer sind sehr zufrieden. Das ist auch eine schöne Aussage, das mal positiv zu sehen. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer, ne? Also die berufliche Zufriedenheit im Lehrberuf scheint nach wie vor hoch zu sein. Allerdings 25%, jeder vierte, denkt hin und wieder übers Aufhören nach oder stimmt der Aussage zu, wenn ich Möglichkeiten sähe, wenn das für mich leichter wäre, dann würde ich das auch tun. Und hier ein kleiner Reality-Check, wie viele Lehrer ziehen das denn jetzt wirklich durch? Ja, da haben wir ja das Zahlenproblem, ne? Das ist bekannt, also nicht jedes Bundesland erhebt überhaupt die Kündigungszahlen. Einige tun es. Ich habe das jetzt sehr eng verfolgt in den letzten Jahren. Eine aktuelle Zahl aus dem Land NRW ist, dass im letzten Jahr 2023 fast 1000 Lehrkräfte in NRW gekündigt haben. Tendenz steigend, also in den letzten 10 Jahren eine Verdreifachung dieser Zahlen. Und in anderen Bundesländern, die sind natürlich viel bevölkerungsschwächer als NRW. NRW ist ja das bevölkerungsstärkste Bundesland. In anderen Bundesländern liegen dann diese Zahlen im mittleren dreistelligen oder auch im unteren dreistelligen Bereich. So, jetzt kann man hochrechnen. Es gibt laut Statistischem Bundesamt ungefähr 800.000 Lehrkräfte in Deutschland. Jetzt haben wir gehört, 1.000 haben in NRW letztes Jahr gekündigt. Und da sind Beamte und Tariflehrkräfte beide gleichermaßen mit erfasst. Aus anderen Bundesländern gibt es dann so Zahlen, 200, 300 oder auch mal gar nichts. Jetzt könnte man das ja summieren, dann kommt man vielleicht auf, ich schätze mal 5.000 im Jahr, vielleicht 6.000. 7.000, je nachdem, wo man die Grenze zieht, ist ein Referendar, der jetzt nach dem Ref nicht weiter in Schule geht, ist der als Kündigung erfasst? Wahrscheinlich nicht. Also ne, da ist das Ref halt zu Ende. Diese Zahlen sind also wahnsinnig schwierig zu ermitteln. Aber gehen wir jetzt mal von 6.000 aus, dann wäre das ja noch nicht mal 1% von Lehrkräften in Deutschland, die kündigen. Ja, und damit kann man sich Gedanken machen, wie kommt denn das eigentlich zustande? 25% überlegen, sich aus dem Beruf zu verabschieden und unter 1% zieht es durch. Genau, nur einfach mal so in den Raum gestellt, ne? Da gibt es schon eine ganze Menge Handlungshemmnisse. Der große Mindfuck ist natürlich auch der Sicherheitsverlust und so. Und das im Zusammenhang mit dieser hohen Beobachtung an Gewalterfahrungen, was ja dann auch selber den emotionalen Druck und die Belastung erhöht. Das ist schon ein spannender Cocktail. Und meine Vermutung ist, auch Beobachtung so aus sozialen Medien und was mir so geschrieben wird, dass Personen, die heftige Gewalterfahrungen machen, nicht unbedingt den Ausstieg wählen, sondern dass die in einem Maße auch traumatisiert sind, dass sie sich erstmal ganz intensiv um sich selbst und ihre Genesung kümmern müssen. Da geht es dann eher um Fragen von Krankheit, Langzeiterkrankung, Dienstunfähigkeit, möglicherweise Frühpension. Von daher ist diese Korrelation Ausstiegszahlen zu Erleben von Gewalt doch kompliziert. Und gleichzeitig schreibt ihr mir oder habt ihr mir über Instagram geschrieben, dass das mitschwingt bei den Entscheidungen, definitiv. Und bevor wir jetzt einmal in eure Stimmen und Erlebnisberichte reinhören, reinlesen, einmal die kurze Zusammenfassung aus dem Schulbarometer. Diese Frage nach dem Gewalterleben wurde nämlich eigentlich ein bisschen anders aufgehängt, nämlich nach dem Bedarf an psychosozialer Unterstützung. Also sehen Sie einen gewachsenen Bedarf an psychosozialer Unterstützung. Das bejahen sehr, sehr viele. Und ich verlese das jetzt einmal. Die Studie hängen wir dir natürlich in den Shownotes an. Ich finde das ganz spannend. Und hier haben wir dann die Passage der Studienauswertung zum Thema psychosoziale Unterstützung. Etwa die Hälfte der Lehrkräfte sieht mehr Bedarf und berichtet von Gewalt unter SchülerInnen. Etwas mehr als die Hälfte der Lehrkräfte, 57%, schätzt die aktuelle psychosoziale Infrastruktur an der eigenen Schule als ausreichend ein. Okay. An Grundschulen und Förder- und Sonderschulen wird der weitere Bedarf an Schulsozialarbeit und Psychologie am höchsten eingeschätzt. An Grundschulen, an Förder- und Sonderschulen. Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte, 59%, stimmt eher zu, dass es an ihrer Schule ein Konzept gibt, wie psychisch belastete SchülerInnen an ein außerschulisches Netzwerk vermittelt werden können. Knapp die Hälfte der Lehrkräfte, 47%, beobachtet psychische oder physische Gewalt unter SchülerInnen. Dies betrifft insbesondere Schulen in sozial benachteiligter Lage, 69%, sowie Förder- und Sonderschulen, 67%. Okay, und hier zeichnet sich etwas ab, dass es nämlich ein schulformspezifischeres Problem ist und natürlich ein standortgebundeneres Problem. Wir alle haben die Brennpunktschule vor Augen und vermuten, ja, da geht's so richtig zur Sache, aber das habe ich auch in euren Rückmeldungen gesehen. Es scheint auch viel mit der Altersgruppe der SchülerInnen zu tun zu haben. Denn diejenigen unter euch, die an Grundschulen unterrichten und an Sek 1 Schulformen, die haben mir das eindeutig zurückgespiegelt. Während diejenigen, die an Gymnasien unterrichten, klar, Gymnasium hat auch eine Sek 1, ne? Da haben wir dann aber ja durchaus auch eine soziale Selektion, wissen wir ja mittlerweile auch. Und die an berufsbildenden Schulen unterrichten, die beobachten das offensichtlich nicht so sehr. Und jetzt möchte ich euch mal mitnehmen in die Berichte, die ihr mir zugeschickt habt. Und da kristallisieren sich verschiedene Themen raus, die in dieser Robert-Bosch-Studie nicht so zu Wort kommen wie durch eure Berichte. Das sind natürlich alles anekdotische Evidenzen. Das kann man nie auf die ganze Schulform übertragen, nie auf überregionale Verhältnisse und von einer Schule zur anderen sind die Erlebensspannbreiten groß. Von einer Lehrkraft zur anderen an derselben Schule sind die Erlebensspannbreiten auch groß. Das muss man also immer im Hinterkopf haben. Und mit all diesen Disclaimern im Hinterkopf wirst du jetzt eine Reihe von Kommentaren hören, die berichten von körperlicher Gewalt, verbaler Gewalt, psychischer Gewalt, Gewalt durch den Dienstherren, alles Mögliche. Also Trigger Warning, wenn du das hier nicht hören möchtest, weil du vielleicht selber solche Erfahrungen gemacht hast und dich das wieder zurückwirft in dieses Erleben, dann solltest du hier vielleicht die Folge abschalten. Ich beginne mit den Stimmen, die das Problem eher an Grundschulen, Sek 1 Schulformen und Förderschulen verorten lassen, so wie es die Studie ja auch untermauert. Da heißt es zum Beispiel: Leider ein super belastendes und alltägliches Problem, welches auch immer jüngere Schülerinnen und Schüler betrifft. Wir hatten kürzlich einen Fall räuberischer Erpressung, an dem ein Fünftklässler und eine Achtklässlerin aktiv beteiligt waren und seitdem quasi ihr Unwesen in den Pausen treiben. Das ist natürlich schon ein Extremfall, aber leider vergeht auch kein Tag ohne körperliche Gewalt der SUS, Schülerinnen und Schüler, untereinander. Noch verbale Angriffe auf Lehrkräfte oder Abnahme von verbotenen Gegenständen wie Messern und Co. Am schlimmsten finde ich dabei eigentlich die Sorge der friedlichen SUS, die immer noch die Mehrzahl stellen, die Schule einfach nicht mehr als ihren Safe Space betrachten können und sich bei uns nicht mehr sicher fühlen. Das macht einem schon sehr zu schaffen und generiert kein schönes Arbeitsumfeld. Von einer anderen Person heißt es: Ich hatte mich schon vor dem Vorfall an meiner Noch-Schule zum Lehrerexit entschieden, aber dieser Vorfall bei einer Kollegin gab mir den Rest. Die Kollegin wurde während ihres Unterrichts in einer 7. Klasse, integrierte Gesamtschule mit inklusiver Beschulung, von einem Schüler angegriffen, geschubst und ins Gesicht geschlagen, weil sie ihn vorher kritisiert hatte. Die Kollegin musste ärztlich versorgt werden. Die Schulleitung ist bis heute der Meinung, dass eine Ordnungsmaßnahme gegenüber des Schülers zu hart sei und erwartet eine, Zitat, pädagogische Aufarbeitung. Der Junge besucht nach wie vor die Schule und ist zum Schulhelden innerhalb der Schülerschaft aufgestiegen. Die Integrationshelferinnen der Klasse bestätigten schriftlich, dass die Kollegin die Wahrheit spricht und sich gegenüber dem Schüler korrekt verhalten habe. Sie waren Zeugen des Vorfalls. Die Kollegin ist seitdem krankgeschrieben. Weiter heißt es: Hallo Isabel, ich bin gerade krankgeschrieben. Ich habe eine sehr schwierige Klasse, Grundschule NRW, und habe nach 20 stabilen Jahren im Beruf in diesem Jahr leider Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen von Gewalt machen müssen. Kindeswohlgefährdung, gewalttätigen SchülerInnen, verbal aggressive Eltern und auf Mitschülerinnen ihrer Kinder wütende Eltern, die einfach so in meinen Klassenraum spaziert sind und mir gedroht haben. Unsere Schule hatte noch keine erprobten Wege, damit umzugehen. Und wegen konstant hohem Krankenstandes, Kollegium, SonderpädagogInnen, Schulpsychologin, Jugendamt, habe ich mich fast 2 Jahre alleine für meine Kinder aufgeopfert. Dann war das Fass auf einmal übergelaufen. Ich warte nun auf das BEM-Gespräch. Wer das nicht kennt, betriebliches Eingliederungsmanagement, also wenn man wieder eingegliedert wird nach Krankheit. Der Schritt des Berufswechsels steht auf meiner Liste der Möglichkeiten. Ich möchte es aber erst mit einer Versetzung versuchen. PS, ich denke, dass die Corona-Zeit eine große Rolle gespielt hat. Mein Jahrgang war im Alter von 4 bis 6 Jahren nicht im Kindergarten und es fehlen wichtige soziale Lernerfahrungen. Zudem gibt es an unserer Schule die Tradition, immer eine inoffizielle Förderklasse zu bilden. Alle, wie auch immer, auffälligen Kinder kommen in diese eine Klasse. Kein Kind hatte aber einen offiziellen Förderbedarf, da in der Corona-Zeit nicht diagnostiziert wurde. Ich fand diese Tradition immer fragwürdig, wurde aber nicht gehört. Eine andere Person berichtet: Gerade durch die Pandemie verstärkt fehlende Sozialkompetenz, insbesondere jüngerer SUS, bringt mich an die psychischen und pädagogischen Grenzen. Ein Grund, warum alles unter Gymnasium nicht für mich in Frage kommt. Und selbst dort, die SUS verrohen, ist natürlich pauschalisiert, aber oft von mir beobachtet. Liebe Isabel, bei mir persönlich hat es keine Rolle in meiner Entscheidung gespielt. In meinem ehemaligen Kollegium sind jedoch einige, die es schwierig finden, mit Gewalt der SchülerInnen umzugehen. Ein paar Beispiele aus meiner ehemaligen Grundschule: Tritt gegen den Bauch einer schwangeren Kollegin. Mit Messer im Schullandheim schreien, dass der andere Schüler alle umbringen möchte. Anzünden von Gegenständen im Klassenraum, 1. Klasse. Täglich schlimmste verbale und körperliche Attacken der Kinder untereinander, wo, wenn man eingreift, immer die Gefahr besteht, selbst verletzt zu werden. Junge, der am offenen Fenster steht und rausspringen möchte. Und auch mehrere Anzeigen gegen randalierende Eltern im Sekretariat oder vorm Lehrerzimmer. Hinweis: sogenannte Brennpunktschule in Großstadt mit über 400 SchülerInnen. Liebe Isabel, ich bin Kundin bei euch und habe mich damals im Dezember aus einer extrem schlimmen Situation heraus an euer Team gewandt und mit dem Coaching angefangen. Ich habe Gewalt an meiner Schule Mittelschule in Bayern erlebt, in Form von Mobbing, Beschimpfungen und Bedrohungen, bis zu dem Punkt, an dem die ganze Jahrgangsstufe 9 mich sozusagen zugrunde gerichtet hat. Das Ganze ging 1,5 Jahre, bis ich nicht mehr konnte. Unterstützung seitens der Schulleitung, Schulamt etc. gab es natürlich nicht. Für mich war diese Erfahrung und vor allem die fehlende Rückendeckung so schlimm, dass ich sehr stark an meinem Beruf zweifle und ihn aufgeben möchte. Das erarbeite ich mit euch ja gerade im Coaching. Auf diesem Wege großes Lob an euch und vielleicht hilft dir ja meine Geschichte ein bisschen weiter. Und hier haben wir jetzt schon was angerissen, gehört, was ich als zweiten Themenkomplex von euch öfter gelesen habe, nämlich die fehlende Rückendeckung von der Leitung. Das heißt, es passiert jemandem was und es gibt keine Konsequenzen für den Schüler oder die Schülerin. Und man geht weiter in die Schule und dieser Schüler, der ist auch da. Und wir alle wissen ja, es gibt diesen Maßnahmenkatalog mit Eskalationsstufen. Man kann nicht direkt zur höchsten Eskalationsstufe greifen. Ja, und selbst der wird aber dann noch nicht mal in Erwägung gezogen. Und dazu habe ich jetzt ein paar Beispiele. Ich bin 2022 ausgestiegen wegen vielen Dingen. Aber an der letzten Schule, Realschule Plus, ländlich, war körperliche Gewalt auch gegen Lehrkräfte täglich Thema. Auch ich musste es selbst erfahren und fand die Hilflosigkeit in der Schule, da die Schulleitung auch explizit alles ignorierte, furchtbar und wollte dies auf keinen Fall weitermachen. Unter der Schülerschaft und auch gegen Außenstehende, beispielsweise Obdachlose, die sich nahe des Schulgeländes aufhielten, war körperliche und auch psychische Gewalt schon sehr krass. Die Polizei griff mehrfach ein. Was zusätzlich an Cybermobbing und an psychischer Gewalt hinzukam, kann ich nur zu einem Bruchteil beurteilen. Das, was ich gesehen habe, auch teilweise wieder mit Tatbestand und ermittelnder Staatsanwaltschaft, war krass und für mich, einfach weil es kaum vernünftigen Umgang an normalen Schulen und Hilfestellungen für Lehrkräfte gibt, nicht tragbar. Eine andere Person berichtet. Ich wurde in meinem ersten Jahr als fertige Lehrerin von einem Schüler mehrfach körperlich angegangen, geschlagen, mit einer Flasche abgeworfen, die Türe gegen mich geknallt. Und es ist nichts groß passiert. Nach einem kurzen Schulausschluss durfte er immer wieder kommen, ohne Schulbegleitung. Beleidigungen wie, ich sag's jetzt einfach, Arschloch, fick dich, ich brenne die Schule ab und so weiter, waren an der Tagesordnung. Das war ein schlimmes Jahr. Der Schüler wurde nach dem Jahr bei mir dann 4 Monate in der Tagesgruppe vom Jugendamt einzeln beschult und ist jetzt in einer Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung, in einer Klasse mit 8 Kindern und darf dort ohne seine Schulbegleitung gar nicht alleine kommen. Und ich hatte ihn mit 23 anderen Kindern ein Jahr lang alleine in meiner Klasse sitzen und musste versuchen, die Kinder vor ihm zu beschützen. Eine andere Person schreibt: Psychologische Gewalt habe ich viel erlebt. 2-mal Bedrohungen, 1-mal von einem Vater mir gegenüber. Das eine Mal hat die Schulleitung gar nicht reagiert, als ich den Schüler ausschloss. Stattdessen wurde der Schüler wieder in den Unterricht zurückgeschickt. Das war eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Ohnmacht, Wut, Schmerz etc. Und dann haben wir einen weiteren Themenkomplex, das ist nämlich die Beobachtung, dass das Ausmaß an Gewalt, die Krassheit steigt. Wenn du das bisher noch nicht krass fandest, ja, dann hör mal weiter zu. Ich bin als Personalrat an einer Schule in Hamburg, Faktor 2, eine der Brennpunktschulen Hamburgs, die keiner als solche auf dem Schirm hat. Wir hatten in meinen ersten 4 Jahren dort massig Drohungen gegen Lehrpersonen, locker 10 bis 20, davon bis zu 5 wirklich ernstzunehmende und mehrfach welche, womit der Polizei kommuniziert wurde. Im gleichen Zeitraum erlebe ich krasse Gewalt unter den SchülerInnen, vor denen Lehrpersonen hilflos stehen, weil sie Angst haben, selbst verletzt zu werden oder einzugreifen und Unwissenheit vor dem Umgang damit haben. Darüber gibt es 1 bis 2 Fälle pro Schuljahr, wo Lehrpersonen von uns auf dem Schulhof Schläge abbekommen haben, beim Streitschlichten bedroht wurden, nach der Schule aufgelauert wurde. Insgesamt 3 Fälle endeten mit geprellten Rippen, blauem Auge oder leichten Schlägen gegen die Lehrperson. Noch schlimmer, die Schulleitung hält es bedeckt, kaum Informationsfluss, weder an LehrerInnen noch an Eltern, weil das Image ja gefährdet sein könnte. Es braucht vor allem in Großstädten viel, viel mehr Raum zum Spielen, Auseinandersetzen, sozialem Lernen. Eine andere Person schreibt: Es wird immer schlimmer, Bedrohungen, Schlägereien, Messer in Reifen, Eltern, die mit Kamerabrillen zu Gesprächen kommen. Mich belastet das zunehmend. Auch wenn ich eine Alternative hätte, dann wäre ich morgen raus. Daraufhin meine Nachfrage: Kamerabrillen? Und dann hat die Lehrkraft mir umgehend den Link zu dem Modell geschickt. Verrückt. Jemand anders schreibt: Moin, ich arbeite an einer Brennpunktschule. Nicht oberkrasse Liga, aber immerhin. Bei uns hat die Gewaltbereitschaft definitiv zugenommen in den letzten Jahren. Nach mehreren Waffenfunden fühle ich mich nicht mehr sicher bei uns. Früher durften meine eigenen Kinder manchmal mit in die Schule zu Festen oder Ähnliches. Das mache ich jetzt nicht mehr, sofern SUS anwesend sind. Daher auch der Ausstiegsgedanke, denn ich möchte nicht warten, bis wirklich was Gravierendes passiert. Jemand anders schreibt: Ich finde die Sprache der Schüler untereinander furchtbar und man ist dieser so ausgesetzt. Auch hier, ich sag's jetzt wieder: Hurensohn, Nuttenficker, Bastard, Wichser, so geht es ständig. Das ist unter anderem sehr belastend. Und ein Themenkomplex, den es immer wieder gibt, der klang auch schon an in den vorigen Nachrichten, ist das Thema Dienstunfähigkeit durch Gewalt erleben. Ich habe durch unter anderem Gewalterfahrungen ein Trauma erlitten. Das muss jetzt therapiert werden. Ich war lange dienstunfähig und musste aufgrund des Traumas, wurde letzte Woche diagnostiziert, die Wiedereingliederung abbrechen. Jetzt weiß ich, dass ich keinen Klassenraum mehr von innen sehen kann für die nächste Zeit, vielleicht für immer. Und hier ist ein Thema, das ich durchaus auch höre von unseren Kundinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Das ist die Sorge vor den Anfeindungen von rechts gegen Lehrkräfte. Hier schreibt jemand: Huhu. Also ich hadere auch mit mir, in diesem Beruf zu bleiben. Allerdings spielt Gewalt dabei überhaupt keine Rolle. Ich bin an einer berufsbildenden Schule, der ja gerne nachgesagt wird, das Klientel sei schwierig etc. und habe damit keinerlei Probleme, weder psychisch noch physisch. Was ich aber bemerke, ist der zunehmende Hass von rechts auf öffentlichen Profilen von Lehrpersonen, die sich klar für demokratische Grundwerte positionieren. Und ja, das haben mir auch schon Kundinnen und Kunden gesagt, die im Treppenhaus zu Hause in Thüringen angefeindet werden und schon überlegen, was ist, wenn hier die AfD stärkste Kraft im Landtag wird und Bildungspolitik macht. Da ist das Nachdenken über Umzug, Wegzug aus diesem Bundesland da. Und dann gibt es einen letzten Themenkomplex, den habe ich auch schon angerissen. Das ist psychische Gewalt von Ausbildern, von Vorgesetzten, von Sachbearbeitern des Dienstherren. Da schreibt jemand: Hi Isabel, Gewalt, psychisch, verbal und emotional sind auf jeden Fall Aspekte, warum ich darüber nachdenke zu gehen. Sowohl SchülerInnen versus Lehrpersonen, Eltern versus Lehrpersonen, Schulleitungen versus Lehrpersonen, aber auch die unter anderem verbale Gewalt untereinander, Schüler gegen Schüler und Lehrer gegen Lehrer, nimmt immer mehr zu. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, in dem eine Ausbildungslehrerin eine Referendarin auf dem Flur und dann im Lehrerzimmer so verbal angegangen und fertig gemacht hat, dass diese weinend im Lehrerzimmer saß, nichts mehr zu ihrer Verteidigung sagen konnte. Auf das Einmischen einer Kollegin und mir kam nur ein arrogantes: Die Ungeeigneten müssen halt früh aussortiert werden. Wenn sie dem Druck nicht standhält, hat sie sich den falschen Beruf ausgesucht. Sie ist halt nicht kritikfähig. Waren nur einige Kommentare aus dem Gespräch. Die Referendarin hat nach 3 Monaten die Schule verlassen, weil die Kollegin auch ordentlich Druck auf Schulleitung und Ausbildungsleitung ausgeübt hat. Schreckliche Sache. Leider konnte ich nicht viel helfen. Und eine letzte Person schreibt: Gewalt war nur in Einzelfällen ein Problem. Und dann auch nur, wenn das Kollegium nicht funktioniert hat. Also ich alleine mit dem Problem gelassen wurde. Das viel größere Problem meiner Meinung nach ist die psychische Gewalt von den Menschen in Kultusministerien und in den Schulleitungen. Puh. Jetzt haben wir eine ganze Menge wirklich unerträgliche Schilderungen gehört. Und ich kenne die Menschen nicht, die mir diese Dinge zugesendet haben. Ich kann das nicht überprüfen, ob das vorgefallen ist. Wir hören eine Seite der Medaille. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, viele Hörerinnen und Hörer haben hier Anknüpfungspunkte zu ihrem eigenen Erleben. Ist das jetzt Anlass, den Lehrberuf zu verlassen? Für einige, haben wir gehört, schwingt das definitiv mit. Für andere ist die größere Sorge, erstmal wieder zu genesen von diesen Erlebnissen. Auch das haben wir gehört. Diejenigen, die wirklich im Zentrum dieser Übergriffe stehen, die steigen nicht mal so eben aus dem Lehrberuf aus. Vielleicht mittelfristig, um nicht wieder in solche Situationen zu geraten, aber Kurzfristig muss es da erstmal darum gehen, dass der Dienstherr seine Fürsorgepflicht wahrnimmt. Denn wenn schon nicht garantiert werden kann durch das Setting, dass du sicher bist, dann muss doch wenigstens die Fürsorgepflicht übernommen werden, um zu gewährleisten, dass du den richtigen Rahmen hast, um wieder zu genesen. Und das sollte die Priorität sein, bevor du hier an Ausstieg denkst, erst einmal ganz gesund zu werden. Und das sind gelegentlich die Personen, die wir auch dann im Coaching haben, wenn es an die Wiedereingliederung geht. Denn die Wiedereingliederung ist ja die einzige Antwort des Systems auf Personen, die nicht mehr krank genug sind. Klar, es gibt diese anderweitige Verwendung, aber das ist so selten. Also letztlich geht es immer wieder darum, dich in den Unterricht einzugliedern. Und an dem Punkt kommen eine ganze Reihe von Personen zu uns, die das nicht mehr möchten und die keinerlei Wege finden, innerhalb des Systems nicht mehr in diese Unterrichtssituation zurückzumüssen. Und dann kann dir das passieren, was mir gestern eine Followerin auf Instagram geschrieben hat. Liebe Frau Probst, in meinem Wiedereingliederungsgespräch wurde mir vor wenigen Minuten wortwörtlich gesagt, ich wäre ein Nichts auf dem Arbeitsmarkt. Es müsse doch wohl mein Ziel sein, wieder als Lehrerin zu arbeiten. Wer viel Geld verdienen möchte, der müsse eben auch die Missstände des Schulsystems hinnehmen. Ich bin fassungslos und wütend. Diese Aussage stammt aus dem Mund einer Person vom Schulamt, die mit in diesem BEM-Gespräch saß, das eigentlich dazu dient, Modalitäten gemeinsam zu ermitteln, unter denen eine Wiedereingliederung klappen kann und das eigentlich einen Safe Space darstellen soll. In dem Fall habe ich zurückgefragt, war denn jemand dabei, der auf deiner Seite war, der das bezeugen konnte? Leider nein. Auch das zeigt die Erfahrung, das hören wir auch immer wieder im Coaching, dass in diesen Situationen nochmal Machtgesten passieren. Und deswegen bist du sehr gut damit beraten, wenn du je in die Situation kommen solltest, einen Beistand mit in das BEM-Gespräch zu nehmen. Sei es ein Personalrat, jemand vom Lehrerrat, ein Kollege, eine Kollegin, ein Fachanwalt, all das geht. Und zu dokumentieren, zu verschriftlichen, wenn dir solche Dinge seitens deines Dienstherrn gesagt werden oder eben auch Gewaltsituationen in Schule passieren, die immer wieder passieren, wo nichts folgt, verschriftliche das, dokumentiere es, halte es fest, Datum, Uhrzeit, Ort, beteiligte Personen, Beschreibung des Vorfalls und halte das bereit, wenn du wirklich in die Situation kommst, Rechtsbeistand brauchen zu müssen. Denn auch das, ja, passiert hin und wieder. Puh, ein unschönes Thema in dieser Folge, aber es war mir wichtig, dass diese Stimmen gehört werden. Und damit schließe ich heute diese Folge und sage bis nächste Woche.